Deutschlandfunk Kultur. Wahlstudio.
Am Mikrofon ist Corbinian Frenzel. Ich sage herzlich willkommen und schönen guten Abend und hello again. Berlin wählt nochmal und wir werden Sie in der kommenden Stunde versorgen mit Prognosen, mit Hochrechnung, vielleicht sogar auch schon mit ersten Ergebnissen, aber natürlich auch mit Einordnung. Und dafür ist sie heute Abend hier, Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin und Parteienforscherin an der FU Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Man muss das ja zur Sicherheit wahrscheinlich doch auch nochmal sagen, diese Wahl hat ja bereits stattgefunden im September 2021, aber sie muss eben wegen der vielen Unregelmäßigkeiten wiederholt werden. Das war der große politische Paukenschlag, sowas gab es ja noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine ganze Landtagswahl wiederholt werden muss. Insofern ist das natürlich die erste wichtige Frage an diesem Tag. Läuft die Wahl? Ist alles in Ordnung? Und da stehen ja die Zeichen darauf, dass das eigentlich ganz gut gelaufen ist, oder?
Ja, absolut. Also wir haben ja erlebt, der Landeswahlleiter hat wirklich viel unternommen, um es besser zu machen dieses Mal. Also mehr Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, mehr Kommunikation, bessere Vorbereitung, intensivere Schulungen. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass anders als 2021 heute nicht noch 15 andere Ereignisse nebenher passieren. Damals die Bundestagswahl, ein Volksentscheid und nicht zu vergessen der Berlin-Marathon. Heute ging es insgesamt in der Stadt ein bisschen ruhiger zu und ich glaube, das vermittelt jetzt auch den Eindruck so Richtung Zielgerade heute Abend, dass das ein ganz guter Tag war.
Ich habe schon die ersten Kommentare gehört, auch beide Berliner Fußballclubs haben heute gewonnen. Also wahrscheinlich ist das der Tag, an dem Berlin zeigen will, wir können das. Es gibt in Berlin noch eine rot-grün-rote Koalition, die gibt es schon seit 2016, seit September 21 oder vielmehr danach dann mit Franziska Giffey als regierende Bürgermeisterin an der Spitze. Das ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage, ob die Leute einfach auch wieder das Kreuz an derselben Stelle machen wie vor anderthalb Jahren. Wahrscheinlich eher nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht, denn diese Wahl findet ja wirklich unter völlig veränderten Vorzeichen statt. Eines haben Sie gerade schon angesprochen, das ist die Tatsache, dass es eine Wiederholungswahl ist, die natürlich zumindest geeignet wäre, auch Vertrauen in Demokratie zu erodieren. Also wir müssen auch mal schauen, wie viele Menschen waren denn jetzt heute tatsächlich wählen oder haben per Brief abgestimmt. Und dann sind natürlich auch politisch wahnsinnig viele Dinge passiert. Wir reden über den Krieg Russlands gegen die Ukraine, wir reden über Energiepreise, wir reden hier in Berlin landespolitisch über die Ausschreitungen in der Silvesternacht, über das Thema Wohnen und Mieten. Also es ist wahnsinnig viel passiert in anderthalb Jahren und das kann natürlich heute dazu führen, dass wir es auf dem Stimmzettel dann tatsächlich mit einer ganz neuen Wahl zu tun haben, auch wenn sie formal eine Wiederholung ist.
Mhm. Damit man auch die Namen schon mal hört, Franziska Giffey ist gefallen, eine andere, die regierende Bürgermeisterin werden könnte, ist die bisherige Verkehrssenatorin Bettina Jarasch von den Grünen. Die Grünen haben ja auch immer wieder Anspruch erhoben, konnten das auch einigermaßen untermauern, auch in den letzten Monaten und Jahren mit Umfragezahlen. Und dann ist da Kai Wegner von der CDU, der das schaffen könnte, was zuletzt, wenn ich richtig gerechnet und mich erinnert habe, zuletzt Eberhard Diepgen geschafft hat, nämlich dass die CDU stärkste Partei wird in Berlin.
Ja, in der Tat, das hätte man nach den Ergebnissen der letzten Wahl wohl nicht so ohne weiteres für möglich gehalten. Aber wir haben einen Wahlkampf gesehen, der nach den ersten, ich sag mal, 10 Wochen dann nach dem Jahreswechsel wirklich Fahrt aufgenommen hat. Kai Wegner konnte Boden gut machen und zwar nicht nur die Partei, die CDU, sondern auch er persönlich. Also er hat seine Bekanntheitswerte steigern können, seine Beliebtheit. Und wenn wir in die Direktwahlfrage schauen, hat er mächtig aufgeholt gegenüber Franziska Giffey bei der Frage, wen würden Sie denn wählen, wenn man jetzt direkt entscheiden könnte, wer der oder die nächste regierende Bürgermeisterin wird.
All das wird sich klären in den nächsten Minuten, Stunden. Wir werden es sehen, wie knapp auch die Ergebnisse ausfallen. Wir werden heute natürlich Einschätzungen kriegen, auch aus unserem Landesstudio hier in Berlin. Zu Gast sein wird der Regisseur Andres Feil, ein feiner und guter Beobachter der politischen Verhältnisse. Und ein ganz wichtiger Mann dieses Abends, dem ich jetzt schon mal hallo und einen schönen guten Abend wünsche, Volker Fintamer, der Mann der Zahlen bei Infratest DIMAP, der gleich für uns die Prognose hat. Volker, es ist aber natürlich auch wichtig, diese Prognose wird erst um 18 Uhr veröffentlicht und auch das hat ja natürlich ein bisschen was damit zu tun, warum diese Wahl überhaupt nachgeholt werden muss.
Ja, um 18 Uhr schließen die Wahllokale und bis dahin haben ja die Berlinerinnen und Berliner noch die Chance, ihre Stimme abzugeben. Übrigens 66% der Berlinerinnen und Berliner waren dafür, dass diese Wahl wiederholt wird. Und ein wenig, wir haben es ja schon erwähnt, deutet sich vielleicht sogar eine Wechselstimmung an, weil nur 25% der Berliner überhaupt mit der Arbeit des bisherigen Senats zufrieden waren. Das schlechteste Ergebnis in Berlin seit über 25 Jahren. Also da ist möglicherweise dann doch ein politischer Wechsel absehbar oder zumindest eine Grundstimmung, die auf einen Wechsel hinauslaufen könnte.
Und jetzt haben wir wirklich genug gewartet. Und ich gehe mal davon aus, heute haben wirklich alle auch bis 18 Uhr wählen können. Es ist jetzt 18 Uhr, Volker Findhammer, bei Infratestima. Wie sieht die Prognose aus?
Ja, die ist in diesem Moment hier auch aufgeschlagen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 63,5%. Das ist eigentlich höher als erwartet, weil beim letzten Mal hatten wir es ja noch parallel mit der Bundestagswahl zu tun. Aber ein wirklich klares Votum sehe anders aus. Gut ein Drittel der Berliner Wählerinnen und Wähler stimmt offenbar für den politischen Wechsel. Aber ob es auch so kommt, bleibt wohl offen. Denn nach der Prognose von Infratest-DiMAP wird die CDU zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder stärkste Partei in Berlin und kommt auf 27,5% der Stimmen. Das ist ein Hinzugewinn von 9,5 Prozentpunkten in dieser Prognose. Die regierende SPD, die die Bürgermeisterin stellt, kommt nur noch auf 18,5% der Stimmen, Verluste von 2,9 Prozentpunkten und wieder mal das schlechteste Ergebnis, das die SPD je in Berlin eingefahren hat. Die Grünen mit in der Regierung beteiligt kommen diesmal nur noch auf 18,5% der Stimmen, das sind Verluste von 0,4 Prozentpunkten. Die Linke, die ja auch an der Regierung beteiligt sind, kommen auf 12,5% der Stimmen. Das sind Verluste von 1,6 Prozentpunkten. Hinzugewinnen leicht kann auch die AfD. Sie kommt jetzt auf 9% der Stimmen. Das ist ein Hinzugewinn von 1 Prozentpunkt. Möglicherweise nicht im Parlament vertreten werden die Liberalen sein. Sie kommen nach dieser Prognose nur noch auf 4,5% der Stimmen. Das sind Verluste von 2,6 Prozentpunkten. Und dann haben wir in Berlin noch eine Reihe von kleinen Parteien. Die Tierschutzpartei mit 2,7, die Partei mit 1,8%, überhaupt andere, die insgesamt nochmal auf 9% der Stimmen kommen. Da merkt man, wie zersplittert die Berliner Wählergunst ist. Wenn wir jetzt aber auf die Koalitionen schauen, Corbinian Frenzel, da sind im Moment 4 potenzielle Koalitionen möglich. Zum einen könnte natürlich die SPD-geführte rot-rot-grüne Koalition ihre Koalition oder ihr Regierungsbündnis fortsetzen. Es wäre aber auch denkbar, ein Bündnis von SPD, Grünen und CDU. Das wäre das stärkste Bündnis in dieser Formation. Es könnten aber auch regieren die SPD gemeinsam mit der CDU, dann aber unter Führung der Christdemokraten. Und es könnte auch ein Bündnis von Christdemokraten und Grünen geben nach dieser Prognose. Wobei natürlich die regierenden Parteien gesagt haben, sofern es möglich wären, wollen SPD, Grüne und Linke ihre Koalition in Berlin fortsetzen.
Volker Findhammer, vielen Dank für diese Zahlen, die erste Prognose zur Berlin-Wahl, wo es, glaube ich, einiges zu verdauen gibt. Julia Reuschenbach, vor allem auch erstmal für die SPD, wenn wir darauf schauen, kann man schon sagen, das ist mit unter 20 Prozentpunkten für die regierende Bürgermeisterin der Stadt eine Schlappe.
Ja, absolut. Das ist nicht der Wahlabend, den sich die SPD hier erhofft hatte, zumal mit einer so bekannten, also wirklich in der ganzen Stadt bekannten Spitzenkandidatin, wie Franziska Giffey es war. Man hat Verluste hinnehmen müssen, man liegt weit hinter der CDU. Ich finde, diesen Abstand muss man wirklich jetzt so früh schon betonen, denn erwartungsgemäß, also 10 Punkte, das haben die Umfragen im Vorfeld, knapp 10 Punkte nicht hergegeben. Insofern für die SPD wirklich ein denkwürdiger Abend.
Und insgesamt, wenn man sich diese Regierungskoalition anschaut, also die stärksten Verluste jetzt nach der Prognose, das muss ich natürlich alles noch zeigen, bestätigen über Hochrechnung und natürlich über das Ergebnis am Ende, aber stärkste Verluste für die SPD, aber auch leichte Verluste wahrscheinlich für die Grünen, leichte Verluste auch für die Linke, 3 Regierungsparteien, die im Prinzip alle mitkriegen, weniger Zustimmung. Nach den Zahlen, die wir jetzt haben, würde es aber für eine Regierungskoalition reichen. Die Frage ist, darf man das wagen, mit einem solchen Ergebnis einfach weiter zu regieren?
Das ist natürlich um 18.03 Uhr eine kühne Frage, Herr Frenzel.
Wir können Sie auch gerne zur Wiedervorlage nochmal
das werden wir bestimmt Seite tun. Legen, ja. Nein, also demokratiepolitisch, natürlich darf man das wagen. Es geht am Ende um parlamentarische Mehrheiten. Und wenn diese 3 Parteien, SPD, Grüne und Linke, eine gemeinsame Mehrheit bilden, dann wäre das möglich. Aber natürlich ist der Blick auf die ersten Zahlen jetzt auch der ganz eindeutig zeigt, es gibt einen sehr klaren Wahlsieger heute. Abend. Wir reden nicht über einen ganz knappen, kurzen Vorsprung, sondern natürlich werden diese großen Zugewinne der CDU jetzt die Debatte darüber, was ist möglich und was sollte man vielleicht auch aus Respekt gegenüber dem Willen der Wählerinnen und Wähler tun, ganz neu anfachen, viel mehr, als wir das vielleicht im Vorfeld der Wahl erahnt haben.
An dieser Stelle kann man das vielleicht mal erwähnen, weil es so knapp ist, auch an diesem heutigen Abend. Wir schauen auf die Zahlen von Infratest-DiMAP, die für die ARD auch mit ermittelt werden. Wenn wir auf die Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen schauen, fürs ZDF, da ist die FDP jetzt knapp noch mit drin, die FDP nach ARD-Trend leicht draußen, scheint aber keine große Auswirkung darauf zu haben, welche politischen Formationen sich hier bilden können.
Ja, wir haben ja im Vorfeld dieser Wahl heute viel darüber geredet, ob womöglich die Frage eines Zweierbündnisses abhängig sein könnte vom Einzug der FDP ins Abgeordnetenhaus, ja oder nein. Das sieht momentan jetzt nicht unbedingt danach aus, aber natürlich ist das auch wieder mal ein denkwürdiger Wahlabend für die FDP, wenn man darüber nachdenkt, dass es ja nicht die erste Landtagswahl ist, bei der es heißt zittern und bei der meist erst spät am Abend, am Wahlabend klar wird, ob die Partei den Einzug schafft. Sicherlich werden wir im Nachgang dieses Abends heute auch da wieder Debatten führen über die Rolle der FDP, nicht nur in Berlin, sondern so wie wir es etwa auch nach der Niedersachsenwahl im vergangenen Herbst erlebt haben, auch über die Rolle der FDP in der Ampelkoalition auf Bundesebene.
Das ist ja sowieso die Frage, die sich immer bei Landtagswahlen stellt. Ist das nun ein Bundestrend, den wir da hauptsächlich sehen? Ist es stärker die Landespolitik? Wir hatten ja eigentlich bei Landtagswahlen über ganz viele Jahre in letzter Zeit den Trend, die Leute scheinen dazu zu tendieren, die jeweils Regierenden, also vor allem die Ministerpräsidentenpartei, zu bestätigen. Das ist ja jetzt hier, was würden Sie sagen, ist das ein Berlin-Faktor oder ist eben auch das schwache SPD und das starke CDU-Ergebnis, so wie es sich jetzt abzeichnet, eben auch ein Bundestrend?
Also ich würde den Bundestrend noch so ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube, wir sehen mit vielleicht ein bisschen Blick zu dieser Prognose dann auf die Frage, welche Themen haben denn eigentlich die Wahl entschieden für die Menschen in Berlin? Und wenn das landespolitische Themen sind, dann würde ich sagen, sieht man hier ganz klar, dass die CDU sich hat absetzen können. Und ein wichtiger Effekt meines Erachtens auch, wenn wir mal schauen, die Unzufriedenheit mit dem Senat wurde ja eben schon erwähnt, die so hoch ist wie noch nie zuvor. Aber die Quittung dafür hat ganz vor allem die SPD bekommen. Haben nicht Grüne und Linke bekommen in dem Ausmaß, wie man es vielleicht hätte erwarten können auch. Insofern ist es wirklich für die SPD heute ein Abend mit vielen Fragezeichen und Sorgenfalten. Und ich gehe davon aus, dass wir nicht unbedingt über zu viele bundespolitische Implikationen sprechen werden.
Die Frage, was wahlentscheidend war für die Wählerinnen und Wähler in Berlin, dazu gibt es Zahlen von Infratest DIMAP. Volker Findhammer, wie sehen die denn aus?
Naja, zumindest Corbinian Frenzel haben alle Vorumfragen gezeigt, dass die Unzufriedenheit mit dem Berliner Senat wirklich ausgeprägt ist. Und das trifft ganz besonders die SPD. Die wird verantwortlich gemacht für die Zustände in den Berliner Hürden. Die wird verantwortlich gemacht für die Wahlpannen, die es bei der letzten Wahl gibt. Die wird verantwortlich gemacht für die fehlenden Wohnungen und für die schlechten Verkehrszustände in Berlin. All das lasten die Wählerinnen und Wähler auf dem Rücken der SPD ab. Und wenn wir dann die Beliebtheitswerte des Berliner Senats ansprechen, das habe ich ja schon erwähnt, mit 25%, einer der niedrigsten, der überhaupt jemals in Deutschland gemessen wurde. Und das gilt dann auch im Ländervergleich mit den Bundesländern. Da steht Berlin wirklich als Schlusslicht da. Also diese hohe Unzufriedenheit mit der Arbeit des Berliner Senats ist wirklich ausgeprägt. Und das trifft auch für die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zu. Auch die steht im personellen Ranking weit unten in der Liste. Und wir haben es ja häufig schon bei Landtagswahlen erlebt, dass wenn die jeweiligen Kandidaten beliebt sind, ihre Politik im Land ankommt, dass das natürlich auch einen Faktor ist in den jeweiligen Landtagswahlen oder zur Bestätigung beitragen kann. Von beidem war hier in Berlin nicht der Fall, nichts zu spüren. Und was das schlechte Abschneiden der FDP angeht, da waren die Umfragen von Infratest DIMAP in den letzten Tagen so, dass es da durchaus einen Trend geben könnte. Wer den politischen Wechsel will in Berlin, der muss jetzt CDU wählen und kommt mit der FDP in dieser Situation nicht weiter.
Wobei da ja die Frage ist, wie groß ist denn das Vertrauen in die CDU, dass sie es wirklich besser kann? An Sie beide die Frage, Julia Reuschenbach in der Einschätzung und Volker Findhammer gerne auch mit Blick auf Zahlen, falls Sie welche haben, zu der Frage, ob das eigentlich vor allem erstmal ein Abstrafen der Regierenden ist oder ob es da auch wirklich, Volker, Hoffnung gibt oder Erwartung, dass die CDU das besser könnte?
Naja, die Berliner CDU hat bislang selten einen Kandidaten in den letzten Jahren gebracht, der wirklich der Frontrunner gewesen wäre. Also die Zahlen sind alles andere als wirklich erfreulich für die Union. Es gibt diese gewisse Tendenz zur Wechselstimmung, aber es gibt keine Zahlen, weder bei den Spitzenkandidaten der CDU, bei Kai Wagner, noch für die CDU insgesamt, die sagen würde, die CDU löst die Probleme in Berlin. Das Vertrauen generell ist nicht viel stärker ausgeprägt als gegenüber allen anderen Parteien. Parteien in Berlin. Das ist vielleicht auch so ein Sonderphänomen in dieser Stadt, dass es keine Partei gibt, die wirklich die Wählerinnen und Wähler überzeugt.
Ein Sonderphänomen, dass die Berliner vielleicht auch tendenziell gerne meckern. Zumindest sagt das ja das Vorurteil im ganzen Lande über diese Stadt. Julia Reuschenbach, Kai Wegner ist ja ein Kandidat. Es wurde kolportiert, der sogar auch beim CDU-Bundeschef Friedrich Merz nicht so wirklich beliebt war, der ja am liebsten nochmal den Spitzenkandidaten ausgetauscht hätte zu Beginn der Wahlkampagne, sich damit aber nicht durchsetzen konnte. Tja, jetzt kann er ganz zufrieden sein.
Naja, zumindest eint die beiden jetzt etwas, nämlich tatsächlich, dass wir sowohl auf der Bundesebene als auch für die Berliner Landesebene in den Umfragen der letzten Wochen gesehen haben, es gibt nicht das große Zutrauen, dass mit einem CDU-geführten Senat oder einer CDU-geführten Bundesregierung die großen Fragen der Zeit erheblich besser beantwortet würden. Aber wir haben gesehen hier für Berlin, dass es tatsächlich trotzdem eine kleine Tendenz dahin gab, dass man sich vorstellen konnte, dass es besser wäre, wenn die CDU den Senat anführen würde. Und ja, Kai Wegner wird seine Position gegenüber der Bundes-CDU mit einem solch beachtlichen Ergebnis auf jeden Fall unterfüttern und wird auch das klare Signal aussenden, dass die Berliner CDU auf der Bundesebene mitreden will.
Lassen Sie uns gleich nochmal genauer schauen, was man aus diesem Ergebnis, was ja bisher nur eine Prognose ist zur Berlin-Wahl, was man daraus politisch auch in Frage der Formation machen könnte. Vielleicht das nochmal kurz zum Stand. Die CDU macht hier einen gewaltigen Sprung nach vorne, landet bei 27,5% laut der Prognose. Die drei Regierungsparteien, SPD, Grüne und Linke, haben laut Prognose auf jeden Fall Verluste zu verzeichnen, hätten aber trotzdem weiterhin eine Mehrheit. Wir haben eine erste Prognose, die eine klare Tendenz gibt. Es gibt eine Wahlsiegerin heute Abend. Ich glaube, Julia Reuschenbach, so weit kann man schon gehen. So deutlich ist die Prognose doch mit einem Plus. Ich schaue nochmal von fast 10 Prozentpunkten für die CDU und eher mäßigen Ergebnissen für vor allem die SPD, aber auch für die Koalitionsparteien Grüne und Linke sind es keine Zuwächse, sondern wahrscheinlich auch leichte Verluste. Wir sprechen gleich darüber, was man aus diesem Ergebnis machen könnte und wer überhaupt das sozusagen die Färbe haben könnte, daraus etwas zu machen. Volker Finthaber bei Infratest DIMAP kann uns aber auf jeden Fall schon mal sagen, woher denn diese CDU-Stimmen, dieses Plus kommt.
In der Tat, Corbinian Frenzel, es ist noch keine exakte Wählerwanderung, sondern das ist ein Ergebnis der Umfragen, die Infratest DIMAP heute in den Wahlstudios gemacht hat. Und entscheidend ist ja, woher hat die Union ihre Stimmen herbekommen? Und da steht an erster Stelle die Abwanderung von der SPD. Gut 51.000 Stimmen sind von den Sozialdemokraten zu den Christdemokraten gewandert. Und an zweiter Stelle gleich das, was ich vorhin schon erwähnt habe, 29.000 Stimmen von der FDP. Also die Frage, wer für einen Wechsel steht, der ist bei der Union besser aufgehoben als FDP zu wählen, scheint da wohl eine Rolle gespielt zu haben. Aber auch die beiden anderen Koalitionspartnern, Grüne und Linke, haben offenbar Stimmen an die Christdemokraten abgeben müssen, weil es auch da eine relative Unzufriedenheit unter der eigenen Klientel mit der Arbeit des Berliner Senats gab, was viele offenbar dann doch zu einem Wechsel veranlasst hat und zu den starken Zugewinnen der Christdemokraten maßgeblich beigetragen hat, weil aus dem Reservoir der anderen und der Nichtwähler haben die Christdemokraten kaum Wählerinnen und Wähler mobilisieren können.
Wir können ja mal hören, was der CDU-Generalsekretär sagt, Mario Chaya, der jetzt natürlich auch Anspruch erhebt auf eine wichtige Rolle für die CDU.
Berlin hat gewonnen. Berlin kann feiern. Berlin hat eine neue Regierungsoption. Die jetzige Regierung ist abgewählt. Wir können in der Großstadt Verantwortung übernehmen. Das ist ein guter Tag für Berlin. Und jetzt geht es darum, eine stabile Regierung für Berlin zu wählen. Wir brauchen eine Berlin-Koalition, die nicht trennt, sondern zusammenführt.
Tja, Julia Reuschenbach, das sagt der CDU-Generalsekretär Mario Chaya, der ja aus der Berliner Landespolitik kommt. Was heißt das denn konkret politisch? Die CDU braucht natürlich Partner und da kommen eigentlich nur Parteien in Frage, die in Berlin eigentlich gar nicht so richtig traditionell in Frage kommen.
Ja, in der Tat. Das ist vielleicht dann sozusagen der missliche Teil des Abends. Also klarer Wahlsieger ja, aber jetzt geht es eben um Macht- und Mehrheitsoptionen. Und wir haben im Vorfeld der Wahl gehört, dass Kai Wegner für die CDU nahezu ausgeschlossen hat, ein Bündnis mit den Grünen einzugehen. Hat gesagt, wir sind gerade in der Verkehrspolitik so weit auseinander, das ist eigentlich nicht vorstellbar. Damit wäre auch ein Bündnis aus Grünen, FDP und CDU vom Tisch. Und dann bleiben zwei Optionen übrig, nämlich eine Zusammenarbeit mit der SPD oder eine Zusammenarbeit mit der SPD. SPD und der FDP. Und da muss man sagen, beides scheint aus meiner Sicht momentan, zumindest mit Blick auf den SPD-Landesverband, tatsächlich schwer vorstellbar, die ja ganz klar bekundet haben, dass sie zum einen das bisherige Bündnis fortsetzen wollen und die auch schon 2021 entgegen des Wunsches ihrer Spitzenkandidatin Franziska Giffey nicht offen waren, etwa für ein Ampelbündnis und geschweige denn für eine Zusammenarbeit mit der CDU, sondern ganz dezidiert für ein linkes Bündnis mit der Linken und den Grünen votiert haben.
Und noch Stand jetzt hätte auch dieses Bündnis, das bisher regiert, Rot-Grün-Rot, eine parlamentarische Mehrheit. Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin der SPD, hat sich auch bereits geäußert hätte sich wahrscheinlich spätere Wahlen gewünscht, hört man.
Dieses Ergebnis ist eins, was zeigt, die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. Sie wünschen sich, dass Dinge anders werden. Und wir haben nur ein Jahr Zeit gehabt, um auch Weichen zu stellen, damit Dinge anders werden können.
Tja, wir haben nur ein Jahr Zeit gehabt. Das ist natürlich eine interessante Zeitrechnung, die Franziska Giffey an den Tag legt. Sie in der Tat als regierende Bürgermeisterin hatte nur ein Jahr Zeit. Die SPD regiert Berlin ununterbrochen seit 1990 in der sozusagen Fahrersitzrolle mit dem regierenden Bürgermeister seit 2001. Das ist natürlich mehr als ein Jahr.
Ja, natürlich. Man nimmt das Erbe mit aus den Vorgängersenaten. Auch solche Themen wie die Unzufriedenheit mit der Berliner Verwaltung sind ja nicht seit einem Jahr en vogue. Ganz im Gegenteil, es gibt fast so ein bisschen eine Apathie, so eine Frustrationstoleranz, die enorm hoch geworden ist über die Jahre. Und da hat Franziska Giffey natürlich auch eine Bürde zu tragen aus den Vorgängersenaten. Und am Ende gilt, nicht nur die SPD hatte nur ein Jahr Zeit, jetzt unter Beweis zu stellen, wie sie andere, bessere Politik in dieser Koalition machen will, sondern die anderen auch. Und offensichtlich ist es diesem Bündnis gemeinsam nicht gelungen, die ja durchaus konkreten politischen Entscheidungen, die man getroffen hat, wenn man etwa an das 29-Euro-Ticket denkt, an Sicherungspakete im Zuge der Energiepreiskrisen und anderes, ist es nicht gelungen, das zu übersetzen in Wählerstimmen, sondern im Gegenteil die Unzufriedenheit, Volker Fintermann hat es betont, mit den aktuellen Regierungsparteien im Senat hat jetzt ganz maßgeblich der CDU in die Hände gespielt.
Aber Mehrheit ist natürlich Mehrheit. Sie haben auch schon darauf hingewiesen, parlamentarische Mehrheit. Also wenn diese drei Parteien, die bisher regieren, das auch weiterhin können, halten Sie es für wahrscheinlich? Also Sie haben ja so ein bisschen die Gefühlslagen auch in den Landesverbänden beschrieben, dass es dann doch dabei einfach bleiben könnte?
Also auf dem Papier in Zahlen nach aktuellem Stand jetzt natürlich schon und auch von den Stimmungs- und Gemütslagen her sicherlich, weil der Wunsch nach der Zusammenarbeit mit Grünen und Linken wechselseitig und der SPD weitaus größer ist als für alle anderen Bündnisse. Aber natürlich ist dieses Wahlergebnis jetzt erstmal ein Dämpfer für diese Pläne, denn selbst wenn man die Mehrheit haben würde auf dem Papier in Zahlen, dann steht da jetzt einfach erstmal ein CDU-Wahlsieg mit fast 10 Prozentpunkten Zugewinn. Das wird die Debatte der nächsten Stunden sein. Jede Partei wird jetzt versuchen, dieses Ergebnis in eine eigene Erzählung für diesen Wahlabend zu übersetzen. Und eins ist klar, die CDU wird es sich nicht nehmen lassen, die anderen drei Parteien, SPD, Grüne und Linke, womöglich wirklich aktiv vor sich herzutreiben. Jetzt sollte tatsächlich der Plan wieder aufgegriffen werden, zu dritt zu koalieren. Und vielleicht ein letzter Gedanke noch, für die CDU-Wählerinnen und Wähler ist das natürlich auch ein schwieriger Moment. Die Vorstellung, dass die eigene Partei, der man die Unterstützung gegeben hat, gerade womöglich aus Unzufriedenheit über die anderen, am Ende des Wahlabends, wir haben es in den letzten Tagen gehört, König ohne Land sein könnte.
Berlin hat gewählt. Ich glaube, an diesem Abend kann man das auch wirklich um 18.20 Uhr sagen. Berlin hat gewählt. Da stehen wahrscheinlich jetzt nicht noch Mengen vor den Wahllokalen, weil diesmal eben einfach viel mehr Kapazitäten geschaffen wurden. Mit einer klaren Tendenz in der Prognose, die CDU liegt mit weitem Abstand vorne und dann muss sich noch klären, wer Platz 2 einnimmt, Grüne oder SPD. Claudia van Laak ist die Chefin unseres Landesstudios Berlins und ist an dem Ort, wo man wahrscheinlich vor einiger Zeit noch vermutet hätte, dass da eine Wahlparty im wahrsten Sinne des Wortes steigen könnte, nämlich bei der SPD. Claudia van Laak, aber wir haben ja Franziska Giffey gerade schon gehört, zu feiern gibt es ja erstmal nichts.
Nee, aber ich bin erstaunt, dass Franziska Giffey gerade eben, sie hat ja eine kurze Rede gehalten, gemeinsam mit ihrem Co-Vorsitzenden Raed Saleh, dass beide sehr, sehr, sehr viel Applaus bekommen haben. Und der größte Applaus, der brandete auf, als die Frage im Raum stand, reicht es denn rechnerisch weiterzumachen, rot, grün, rot oder rot, rot, grün, je nachdem. Also es ist ganz klar, wer heute hier ist im Festsaal Kreuzberg von der SPD, die wollen auf jeden Fall weiter regieren mit den Grünen und den Linken und nicht mit der CDU. Und was ich auch interessant fand, dass Franziska Giffey auf der Bühne ganz klar, sie hat zwar gesagt, ja, die CDU steht an erster Stelle und es hat sich angedeutet, sie hätte das im Wahlkampf schon gespürt, dass die CDU auf Platz 1 landen würde. Sie ließ es sich trotzdem nicht nehmen, die CDU zu kritisieren, gerade eben und speziell sprach sie diese Debatte an, die nach Silvester aufkam, wo ja die CDU Berlin im Parlament eingefordert hatte, die Vornamen zu nennen der Tatverdächtigen. Und da sagte Giffey, das hat sie in den letzten Wochen schon immer gesagt, das könne gar nicht sein, dass man da sortiert nach guten und nach bösen Vornamen. Und das hat sie gerade eben noch mal wiederholt auf der Bühne. Also eine klare Kritik am Wahlsieger CDU.
Mhm. Also man hört, man könnte einerseits sagen, da ist möglicherweise noch der Wahlkampfmodus, der noch nicht ausgeschaltet ist. Und morgen sieht es dann vielleicht schon ganz anders aus. Aber auch die Frage an Sie, Claudia van Laak, erstmal mit Blick auch auf die Gewichtung in diesem Dreierbündnis, wenn es denn weitergehen soll. Noch ist ja nicht ausgemacht, wer da vorne liegt, Grüne oder SPD. Wäre das denn für die SPD dann auch genauso selbstverständlich, in diese Koalition wieder zu gehen, wenn dann die Bürgermeisterin Bettina Jarasch von den Grünen heißt?
Na, das kann man im Moment noch gar nicht sagen, weil wir wissen ja noch gar nicht, ob die SPD auf Platz 2 landet oder auf Platz 3. Ich kann mir das wirklich sehr schwer vorstellen. Es gab vorher natürlich auch Gespräche darüber, was passiert dann mit Franziska Giffey. Würde sie möglicherweise sogar als ganz normale Senatorin weitermachen? Einige sagen, nein, das macht sie auf keinen Fall. Andere sagen, die ist erst 44 Jahre alt. Gut möglich, warum nicht? Und aus dieser Position dann nochmal weiter zu starten, das müssen wir im Moment noch offen lassen.
Claudia van Laak, Sie haben diesen Wahlkampf beobachtet. Hat man denn da sowas wie einen Wendepunkt gemerkt, auch was so die thematischen Schwerpunkte angeht? Also lag da dann doch irgendwas in der Luft?
Also ich glaube, dass Silvester schon so ein Wendepunkt war. Also die Silvesterkrawalle und wie darauf reagiert wurde von den unterschiedlichen Parteien. Also man konnte ganz klar sehen, in den Umfragen nach Silvester zog die CDU auf Platz 1. Also das heißt ganz klar, Wählerinnen und Wähler wünschen sich einen starken Stand und wünschen sich mehr Sicherheit. Und das war, glaube ich, der Wendepunkt für den Wahlkampf.
Claudia van Laak, hörbar in lebendiger Umgebung bei der SPD-Wahlparty im Festsaal Kreuzberg, wo man also auf jeden Fall die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Julia Reuschenbach, ich höre, wir kriegen jetzt wahrscheinlich jeden Moment eine erste Hochrechnung, aber können natürlich bis dahin, ich sehe und höre gerade, wir haben sie. Insofern würde ich nochmal an Volker Fintheimer geben bei Infratest DIMAP.
Ja, ich habe aber keine dramatischen Veränderungen, Kombinan Frenzel. Es sieht im Moment nach einer Stabilisierung aus. Wie gesagt, die CDU wird stärkste Partei in Berlin mit 27,5% der Stimmen. Das ist ein Hinzugewinn von 9,5 Prozentpunkten. SPD und Grüne jetzt bei jeweils 18,4 Prozentpunkten gleich auf. Für die SPD bedeutet das Verluste von 3,0 Prozentpunkten, für die Grünen von nur 0,5 Prozentpunkten. Und danach kommt die Linke mit 12,6 Prozent der Stimmen. Auch das wären leichte Verluste von 1,5 Prozentpunkten. Hinzugewinnen kann als zweiter Wahlgewinner des Abends die AfD mit leichten Hinzugewinnen von 1,1 Prozentpunkten, kommt die AfD jetzt auf 9,1 Prozent der Stimmen. In der aktuellen Hochrechnung von Infratest DIMAP ist die FDP mit 4,5% der Stimmen nicht im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten. Das wären Verluste von 2,6 Prozentpunkten. Und die anderen Parteien kommen in Berlin auf knapp 9% der Stimmen, darunter die Tierschutzpartei mit 2,7 Prozentpunkten. Was das jetzt für die Koalitionen heißt, die bestehende Koalition von SPD, Grünen und Linken käme auf 84 Sitze. Notwendig wären in Berlin 74. Also eine bequeme Mehrheit für die bestehende Koalition wäre demnach möglich. Aber auch eine Koalition von SPD und CDU wäre mit 78 Sitzen möglich. Genauso eine von Grünen und CDU jeweils auch mit 78. Und ganz unvorstellbar ein großes Bündnis von SPD, Grünen und CDU mit 109 Sitzen. Aber Sie haben ja schon darüber gesprochen, als wahrscheinlich gilt die Fortsetzung der bisherigen Koalition. Die hätte im Berliner Abgeordnetenhaus auch eine bequeme Mehrheit mit 84 Sitzen. Zur Wahlbeteiligung nochmals, die lag bei 63,5%. Das ist deutlich mehr, als man im Vorfeld erhofft hatte. Zwar weniger als bei der letzten Wahl, aber das war ja auch eine Wahl kombiniert mit der Bundestagswahl. Da sind die Wahlbeteiligungen immer höher. Und es gibt in Berlin auch einen relativ hohen Briefwähleranteil mit 45%. Das hatte man zu Corona-Zeiten so erwartet. Dass es jetzt erneut so hoch ausfällt, ist ein wenig überraschend. Und man darf gespannt sein, ob das noch zu Veränderungen des Wahlergebnisses am Abend beiträgt.
Vielen Dank, Volker Fintermer, für diese erste Hochrechnung von Infratest DIMAP. Julia Reuschenbach ist weiterhin bei mir von der FU Berlin, Parteienforscherin. Eine kleine Beobachtung am Rande. Ich glaube, die Tierschutzpartei muss man in Berlin echt mal im Blick behalten. Also so wie die nach vorne marschiert, 2,7%, das ist für eine Kleinpartei, bewegen wir uns jetzt langsam schon wirklich in einem seriösen und ernstzunehmenden Bereich.
Ja, und vor allen Dingen für eine Kleinpartei, die mit wenig personellen und finanziellen Ressourcen jetzt auch einen Wiederholungswahlkampf unternehmen musste, also die deutlich weniger sozusagen Rückhalt hat, auf den sie zurückgreifen kann, Manpower, Womenpower an dieser Stelle. Insofern ja, das ist sicherlich ein Achtungserfolg, den man entsprechend auch feiern wird. Und da muss man gespannt sein. In Berlin ja häufig viele kleine Parteien durchaus auch immer in Bewegung und aktiv, wie das vielleicht in der Zukunft aussieht.
Andere Beobachtung, wir haben das AfD-Ergebnis, über 9% nach dieser ersten Hochrechnung. Aber ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, nur ein Plus von einem Prozentpunkt. Das heißt, die Unzufriedenheit, die wir jetzt hier vielfach schon dargestellt bekommen haben mit der Regierungspolitik, führt nicht wie bei anderen Wahlen eben in diese Protestwahl, sondern geht an die, sagen wir mal, regierungsfähige Opposition, nämlich die CDU. Das könnte man als positives Signal werten?
Ja, also grundsätzlich würde ich nochmal daran erinnern wollen, als die Entscheidung fiel, dass diese Wahl wiederholt werden muss, sprachen wir über heißen Herbst und Wutwinter. Da war die Sorge groß, dass die Berliner Wiederholungswahl womöglich tatsächlich ein Stimmungstest werden könnte für die Frage, wie wir mit diesen Dingen durch die Krise kommen. Und da hätte man tatsächlich mit einem deutlich höheren AfD-Ergebnis gerechnet. Und umgekehrt gilt auch, Sie haben es angedeutet, die Umfragen der letzten Wochen waren ja so ein bisschen ein Horse Race. Es war lange knapp vorne zwischen CDU, SPD und Grünen. Und dann sind natürlich auch Wählerinnen und Wähler geneigt, mit ihrer Stimme in dieses knappe Rennen eingreifen zu wollen. Und da hat die CDU tatsächlich heute jetzt wirklich Boden gut machen können.
Es bleibt ja natürlich diese interessante Konstellation, dass die drei Wahlverliererparteien weiterhin eine Mehrheit haben und sie auch nutzen können. Erinnert mich ein bisschen an einen anderen Stadtstaat, nämlich in Bremen. Da hatten wir die Situation bei der letzten Landtagswahl dort, bei der Bürgerschaftswahl auch, dass die CDU da erstmals, ich glaube, überhaupt seit dem Krieg stärkste Partei werden konnte. Und dann im Prinzip die Allianz, ganz so deutlich war es nicht. Ich glaube, die Grünen hatten damals noch ordentlich dazu gewonnen, aber eigentlich so die SPD als die Dauerregierungspartei, als Wahlverliererin, am Ende doch den regierenden Bürger, den Bremen Bürgermeister gestellt hat. Mhm. Es ist also sozusagen etwas, was durchaus eine Praxis hat und was dann irgendwann Wählerinnen und Wähler auch wieder vergessen haben?
Ja, das ist eine spannende Frage. Dazu hätte ich gerne auch Daten. Die habe ich jetzt hier nicht griffbereit. Es wäre aber interessant zu wissen, wie gehen Wählerinnen und Wähler dauerhaft damit um. Ich würde Ihre Erinnerung noch ergänzen um ein anderes populäres Beispiel. Thüringen 2014, da hat die CDU auch überaus deutlich die Wahl gewonnen und am Ende stand eine linksgeführte Regierung unter Bodo Ramelow. Also wir haben diese geübte Praxis tatsächlich an vielen Stellen schon erlebt. Das hat der Demokratie meines Erachtens jetzt auf die erste kurze Deutung hinweg nicht geschadet. Aber natürlich wird nach so einem Wahlabend darüber diskutiert werden, insbesondere eben dann, wenn der Abstand zum Wahlsieger dann so deutlich ausfällt, wie es heute in Berlin der Fall ist.
Berlin hat gewählt und Berlin hat deutlich anders gewählt als 2021. Das kann man eine halbe Stunde nach Schließung der Wahllokale an diesem Wahlabend schon feststellen. Wir analysieren das im Deutschlandfunk Kultur weiterhin mit Julia Reuschenbach von der FU Berlin. Und zu uns gekommen ist Andres Feil, Filmemacher und Regisseur. Sie erinnern sich möglicherweise an Ökozid, großer ARD-Film, viel diskutiert. Da ging es um den Klimawandel. Er hat aber auch zum Beispiel eine wunderbare Dokumentation über Josef Beuys gemacht. Erstmal schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Abend.
Ja, Sie sind ja auch einer dieser Schwaben, die schon so lange in Berlin sind. Und an dieser
echte Minderheit.
Ja, an dieser Stadt ihre Freude haben, möglicherweise auch verzweifeln. Wir können ja gerade mal hören, was der Mann, der heute das beste Ergebnis eingefahren hat, gesagt hat. Kai Wegner, der CDU-Spitzenkandidat, der gerne regieren möchte.
Berlin hat den Wechsel gewählt. Die Menschen wollen einen politischen Wechsel. Und dieser Wechsel drückt sich nun auch in den Zahlen aus. Unser Auftrag ist es jetzt, eine stabile Regierung zu bilden. Und wir wollen eine erfolgreiche Berlin-Koalition anführen.
Das sagt der CDU-Spitzenkandidat, der regierender Bürgermeister werden möchte, Kai Wegner. Anderes Fall, wollen die Berliner eine andere Politik, wenn sie auf so diese erste Hochrechnung schauen, die ersten Ergebnisse dieses Abends?
Na, es ist erstmal eben eine geballte Unzufriedenheit, die ich in Teilen nachvollziehen kann. Also überhaupt nochmal zu wählen, die Kosten, die da entstanden sind, die Bürgerämter, die deshalb geschlossen sind, ein Senator Geisel, der deshalb eben nicht zurückgetreten ist. Also das sind schon andere Senatoren und ganze Ministerpräsidenten, auch Kanzler zurückgetreten mit sehr viel weniger Anlass. Und diese Unzufriedenheit kann ich nachvollziehen, aber wir leben in einer Demokratie und wir müssen gucken, welche Mehrheiten sich im Parlament dann finden. Und das wird dann das Entscheidende sein. Der Sieger ist noch kein Sieger.
Das ist ja für mich auch eine offene Frage. Bei dieser Unzufriedenheit, die ja ganz offensichtlich vorherrscht mit der regierenden Politik, wie gesagt, es ist ja Franziska Giffey seit anderthalb Jahren, aber vorher, seit 2016, war es auch schon dieser rot-grün-rote Senat. Ist da das Problem, dass es eigentlich zu wenig Ergebnisse gab in genau diesem Sinne, also zu wenig Wohnungsbau, der zusätzlich dazu kam, steigende Mieten, zu wenig neue Fahrradwege? Oder haben die da regieren, es übertrieben mit dieser Politik? Standen da zu viele Poller auf einmal auf der Straße?
Na, ich glaube, wenn man es ganz nüchtern mal betrachtet, dann ist das Ergebnis auch einer grünen Verkehrssenatorin ja absolut ernüchternd. Das heißt, also von den geplanten 2800 Kilometer Radwegen sind 4% gerade mal umgesetzt worden. Von, glaube, 1000 Ladesäulen an den Laternen sind geplant und da sind 58 umgesetzt worden. Also wenn das Tempo allein bei den Radwegen so weiterginge jetzt wie unter Rot-Rot-Grün, hätten wir in 100 Jahren dann ungefähr diese 2800 Kilometer erreicht. Das heißt, das Tragische ist eigentlich, dass die Politik von Rot-Rot-Grün, gerade im Verkehrssektor, sich gar nicht so stark unterscheidet. Das heißt, da ist künstlich jetzt eine Polarisierung aufgebaut worden, die eben genau das nicht aufzeigt, was tatsächlich passiert ist. Und das ist oftmals sehr, sehr wenig. Da nützen also ein paar Pop-up-Radwege dann auch nichts.
Möglicherweise ist aber Berlin, das können wir auch gerne gemeinsam diskutieren, würde mich auch Ihre Meinung interessieren, Julia Reuschenbach, als jemand, der ja auch noch nicht so lange in Berlin lebt, aus Bonn, ausgerechnet aus Bonn hierher gezogen ist, ob Berlin so einen Punkt erreicht hat, wo diese freundliche Zufriedenheit mit dieser Anarchie, mit dem, dass Dinge vielleicht nicht so organisiert sind, dass die umgeschlagen sind, weil zu viele Menschen in dieser Stadt sehen, es ist eben nicht das kreative Chaos, das dabei entsteht, sondern es sind einfach ganz enorme Unzulänglichkeiten im täglichen Leben. Also dass es da irgendwie so einen Kipppunkt gab, auch so im Stadtleben, und gesagt hat, bitte jetzt mal ein bisschen mehr Politik wagen.
Ja, also ich glaube, das Verhältnis der Menschen, ob sie schon länger hier leben oder nicht, zu Berlin bleibt irgendwie fortwährend ambivalent. Diese Woche war bei ihren Kolleginnen und Kollegen in der Zeit zu lesen, alle schimpfen über Berlin, aber irgendwie wollen auch immer alle hin. Ich glaube, das trifft schon irgendwie immer noch den Nerv der Zeit. Aber was wir eben sehen, ist, dass gesellschaftliche Erfordernisse mehr politische Dynamik erzwingen. Ja, und gerade in so Themenfeldern wie zum Beispiel Mobilitätswende, Digitalisierung, da hat Berlin auch in den letzten anderthalb Jahren durchaus Schritte unternommen. Man kann vorweisen, dass etwa Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert wurden. Aber diese, ich sag mal, erfreulichen Ereignisse im Kleinen, glaube ich, strahlen nicht hinreichend aus, dass man tatsächlich den Ernst der Lage erkannt hat. Und es gibt so ein bisschen, glaube ich, eine Resignation in der Frage, inwiefern Berlin da wirklich mal gordische Knoten durchschlagen kann, um tatsächlich einen gewaltigen Schritt nach vorne zu machen, wenngleich ich jedem Berlin-Bashing ein bisschen entgegentretend darauf hinweisen würde, dass Berlin zum Beispiel ziemlich gut durch die Corona-Krise gekommen ist, dass man ein sehr gutes Wirtschaftswachstum hat. Also es gibt durchaus Tendenzen, die erfreulich sind, aber die gehen unter in der großen Gemengelage der Stadt.
Also ich glaube, das hat ja eine lange Tradition, Sie haben es auch Chaos, das produktive Chaos dieser Stadt und auch das sympathische Chaos. Und ich glaube, es gibt dann Schmerzgrenzen. Also erstmal ist es ja eine Erfahrung, dass hier viel und gerne improvisiert wird. Ich mache das auch, also um irgendwo einen Termin mal zu kriegen, dann habe ich da meine speziellen Möglichkeiten und Methoden und zum Teil setze ich mich einfach auch hin und erpresse es sozusagen, gehe nicht mehr weg, bis ich dann tatsächlich das kriege, was ich will. Das heißt, da ist erstmal viel Toleranz und Improvisationslust, aber es gibt dann Schmerzgrenzen. Und ich glaube, wenn man historisch zurückguckt, war es ja auch so, dass dieser Wechsel 2001, der Bankenskandal, also das war wirklich, da war einfach zu viel, nicht nur Chaos, sondern auch zerstörerisches Chaos.
Ich glaube, das muss man nochmal erläutern für diejenigen, die das nicht so gut in Erinnerung haben. 2001 war der Moment, als Klaus Wowereit, der regierende Bürgermeister, wurde.
Genau, damals Diebken abgelöst hat. Und das große Problem war eben, dass Banken in öffentlicher Hand hoch verschuldet waren und dann eben das Tafelsilber, um dann das zu retten, musste das passieren, worin wir heute leiden, nämlich 100.000 Wohnungen wurden verkauft, ja, privatisiert. Das ist genau das, was jetzt fehlt, nämlich halbwegs günstiger Wohnraum. Das heißt, diese Fehler, das muss man fairerweise sagen, wenn man jetzt zurückguckt, historisch, die SPD hat nach 2001 erstmal arm oder aber sexy, hat Wobereit das ja genannt, eine Stadt geerbt, die heruntergewirtschaftet war. Und da war es natürlich schwer, in diesem sehr porösen Gesteinsfundament etwas aufzubauen. Und das wird ihr, also Giffey heute noch natürlich, beißt sie da dran, dass es immer noch nicht so weit ist, wie es hätte sein sollen und müssen.
Also ich meine, es ist eben möglicherweise eine Unzufriedenheit darüber, dass nicht genug dabei rausgekommen ist, was man sich gewünscht hat, mehr sozialer Wohnungsbau beispielsweise, die dann letztendlich ausgerechnet zu einer CDU-Regierung
führt. Ich glaube, ich würde gerne mal aus der Zukunft herausdenken. Ich meine, wir haben ja ganz klare Vorgaben, auch es gibt ein Bundesklimaschutzgesetz, was klar sagt 1,5 Grad. Ja, und all das, was im Moment politisch passiert, CDU, FDP, mehr Parkplätze, Autobahnbau und so weiter, klafft so weit auseinander von einer Realität oder von einer Zukunft, die uns zwingt zu handeln, wo ich mich immer frage, wie kann das sein, dass wir, also es gibt ein Grundrecht auf Verdrängung und von dem machen diese Parteien alle Gebrauch. Und wir tun es vielleicht mit, wenn wir sie wählen. Es führt aber absolut in die Sackgasse, weil der Handlungsdruck bekanntermaßen von Jahr zu Jahr zunimmt.
Aber das ist ja nicht weniger. Das ist ein interessanter Punkt, anderes Fall, dass wir natürlich, wenn man es mal so interpretiert, in dieser Transformation, ja, die politisch notwendig ist, eben merken, wie stark selbst die Widerstände in einer Stadtgesellschaft sind, wo man davon ausgehen könnte, also wo kann man die Verkehrswende beispielsweise weg vom Auto besser hinkriegen als in einer städtischen Umgebung, wo man einen guten öffentlichen Nahverkehr hat, ja, im Vergleich zum Rest des Landes. Wenn wir da schon sehen, wie polarisierend es wirkt.
Ich glaube, das Entscheidende ist auch hier eine sehr genaue, offene Vermittlung dieser Ziele. Also ich sage mal ein Beispiel aus meiner Sicht, warum Jarasch auch gescheitert ist. Sie hat
die Verkehrssenatorin und Spitzenkandidatin.
Ja. Sie hat ja postuliert, 2030 nur noch Elektrofahrzeuge in der Innenstadt. Aber das eben... Wir haben Hunderttausende von Verbrennern. Ich glaube, 1,4 Millionen sind es allein in Berlin. Viele haben jetzt vor ein paar Jahren noch neu gekauft und wollen diese Fahrzeuge natürlich 10, 15 Jahre möglichst fahren. Das heißt, wenn sie gezwungen werden, die am Innenstadtring an der S-Bahn stehen zu lassen, braucht man nicht nur unzählige Parkhäuser, sondern man braucht auch eine Alternative. Und es reicht dann nicht zu sagen, wir bauen jetzt Straßenbahn und U-Bahn, sondern man müsste dann sehr viel Geld in die Hand nehmen und sagen, Leute, wir helfen euch. Wir helfen auch dem Tischler, der dann eben sein Dieselfahrzeug nicht mehr fahren kann und so weiter. Das heißt, ich glaube, es geht nicht nur darum, Forderungen in die Welt zu setzen, die konsequent und richtig sind, sondern viel mehr darauf achten, wie können die übersetzt werden, dass es ein partizipatives Wir gibt und nicht nur ein Zurückschauen, vorher war es alles besser, wir lösen jetzt die Radfahrwege wieder auf und machen sie frei für den Autoverkehr.
Julia Reuschenbach, klingt natürlich eigentlich nach einem wunderbaren Projekt für ein rot-grün-rotes Bündnis, wo man das Ökologische mit dem Sozialen verbindet, aber landen wir möglicherweise gerade auch in Berlin ohne jetzt Berlin-Bashing betreiben zu wollen, aber an dem Problem, dass es vielleicht gute Intentionen gibt, haben mir Experten gesagt, ein hervorragendes Mobilitätsgesetz, das aber leider zu 98% nicht umgesetzt wird und wo man sich dann eigentlich fragt, warum?
Ja, mir schwammt die ganze Zeit im Kopf so dieser Begriff von Ankündigungsrhetorik herum. Also es wird viel sozusagen postuliert, was man an großen Zielen vorhat. Und dann messen Wählerinnen und Wähler völlig zu Recht die Politik natürlich an der Frage, was hat man umgesetzt? Und das ist tatsächlich gerade in dem Bereich Mobilität, Verkehr hier in Berlin für die letzten anderthalb Jahre sehr ernüchternd. Dazu kommt, dass wir jetzt den Wahlkampf auf den letzten Wochen erlebt haben als enorm polarisiert, regelrecht eine Gegnerschaft zwischen all jenen, die den öffentlichen Personennahverkehr und die RadfahrerInnen unterstützen und den anderen, die den individuellen Autoverkehr unterstützen. Dabei ist meines Erachtens allen demokratischen Parteien völlig klar, dass das eine und das andere zusammengehören muss und dass die Zukunft Berlins nicht darin liegt, Autos einfach per se zu verbieten oder Radwege zu blockieren, sondern dass das Miteinander das Entscheidende ist. Aber natürlich, im Wahlkampf sind die Bandagen hart, da wird auf Fehler, auf Schwachstellen, auf Lücken auch gnadenlos hingewiesen. Wir haben die Debatte um den Autobahnausbau der A100 und vor allen Dingen um die autofreie Friedrichstraße in den letzten Wochen erlebt, so als Chiffrin für diese unversöhnlichen Gegensätze. Und das erzeugt meines Erachtens, und da würde ich doch eine gewisse Sorge auch für die Zukunft formulieren, anschließend an das, was Herr Feig gerade gesagt hat, immer das Risiko, dass man das Gefühl hat, die verhaken sich in diesen Debatten und es kommt eben nichts raus. Yes. Und das ist nicht das, was Wählerinnen und Wähler sich erhoffen.
Also ich glaube, das Problem ist tatsächlich Klientelpolitik. Ja, also auch Jarasch, die eben sagt, 2030 keine Verbrenner mehr in die Innenstadt. Es war ja auf Rücksicht auf das Volksbegehren. Ja, das Lützerath, also die Konflikte der Räumung in Nordrhein-Westfalen haben die Grünen tief erschüttert und dann wollte eben die Hand ausstrecken sozusagen zu denen, die sagen, wir wollen den Volksentscheid. 2030 muss Berlin klimaneutral sein. Vorher wurde argumentiert, auch von den Grünen, auf keinen Fall, das schaffen wir nicht. Und dann wurde plötzlich gesagt, gut, wir übernehmen zumindest diese Forderung mal. Und das zeigt, es geht nicht um eine wirkliche Übersetzung, über ein Ziel, wo überlegt wird, wie können wir das gemeinsam tatsächlich erreichen, sondern kurzfristig diese oder jene zufriedenstellen, diese oder jene bedienen.
Und das muss natürlich jetzt an so einem Wahlabend und vor allem danach geschehen. Jetzt haben wir die Ergebnisse, bald das amtliche Endergebnis, noch sind wir bei der ersten Hochrechnung. Und wir sehen, die Tendenz geht in eine andere Richtung als die der Wahl vor anderthalb Jahren. Die SPD ist hier nicht mehr stärkste Partei, das kann man sicher sagen, sondern das wird die CDU sein mit einem Ergebnis von wahrscheinlich 27-28%. SPD und Grüne so um die 18,5%. Gemeinsam mit der Linken hätten sie aber natürlich trotzdem, was heißt natürlich, sie hätten noch eine Regierungsmehrheit auch in diesem Abgeordnetenhaus. Und jetzt stehe ich hier mit Julia Reuschenbach von der FU Berlin, mit Andres Feil, dem Regisseur und Filmemacher, und frage mich und frage Sie, was kann man denn daraus für ein Ergebnis machen? Ich kann mal einspielen, was Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen, sagt.
Wir haben unsere Präferenz im Vorhinein sehr klar gemacht. Bisher ist die Frage, wer die Pole Position innerhalb des progressiven Lagers hat, noch offen. Das wird sich, denke ich, erst im Laufe des Abends entscheiden. Am Ende geht es für uns aber darum, was wir inhaltlich umsetzen können.
Tja, und Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär, ja auch ein Berliner Kind politisch gesehen, der gibt den Grünen schon mal ein kleines Signal, was nicht geht.
Wir haben einen Wahlkampf gemacht, der auch für alle erkennbar deutlich gemacht hat, es ist für die SPD eine Priorität, dass Franziska Giffey weiterhin regierende Bürgermeisterin im Roten Rathaus sein kann. Und das haben auch die Zustimmungswerte zu ihrer Person immer deutlich gezeigt. Also für uns ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir möchten, dass Franziska Giffey weiterhin regierende Bürgermeisterin sein kann.
Tja, also das sagt der Generalsekretär
an Feil. Ja.
Also ich meine, was wünschen Sie sich denn, Herr Feil?
Ja, sagen wir mal so, erstmal von der Gelenkigkeit kann ich mir, also da sozusagen da müssten beide ja CDU und Grüne extrem trainieren, ja, dass sie da wirklich diese Klüfte überspringen. Das fängt ja bei der Enteignungsdebatte an. Frage, ob die großen Wohnungskonzerne verstaatlicht werden sollen. Es geht weiter über die vor allem Verkehrspolitik, Autobahnbau, die Frage autogerechte Stadt und so weiter. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wenn Sie jetzt fragen, was wünsche ich mir? Ich finde es ein Dilemma. Ich kann es nur so formulieren, weil ich auch jetzt ganz persönlich mich über sehr vieles geärgert habe an Versprechungen, an Ankündigungen, die eben dann verzettelt so nicht umgesetzt wurden. Und es ist die Frage jetzt, einfach ein Weiter-so ist nicht unbedingt befriedigend, aber auf der anderen Seite kann ich mir jetzt rechnerisch ohne FDP die SPD mit der CDU und einer CDU-Führerschaft, ich glaube nicht, dass die SPD-Basis dazu bereit sein wird, umgekehrt die Grünen auch nicht. Also von daher glaube ich, ganz faktisch wird es tatsächlich auf eine Fortsetzung von wahrscheinlich dann eher, im Moment ist es ja wirklich ein Zehntel oder ein Hundertstel, 18,4, 18,5, wir werden es ja dann gleich erfahren, also wer dann, ob dann grün oder rot vorne ist und dann möglicherweise eben dann ohne Franziska Giffey. Ich glaube nicht, dass sie in die zweite Reihe zurücktreten wird.
Es gibt ja noch das interessante Modell, ich glaube, Julia Reuschenbach, das nennt man das israelische Modell, weil man das da erstmals probiert hat in einer Wahlperiode bei ungefähr gleich starken Partnern dann den Regierungschef auszuwechseln. Das ist jetzt natürlich sehr im Bereich des Spekulativen, also ja. Der Staffelstab, der weitergeht von Franziska Giffey, dann möglicherweise an Bettina Jarasch.
Es hätte einen gewissen Innovationsgehalt auf jeden Fall. Damit würde Berlin seinen doch spannenden Charakter vielleicht nochmal auf eine andere Art unter Beweis stellen. Aber ich melde Skepsis an, ob wir uns das hier in der Stadt vorstellen können und vor allen Dingen, ob die Parteien sich das vorstellen können. Und würde das, was Herr Feil gesagt hat, noch ergänzen wollen, um einen aus Sicht der Politikwissenschaft ja ganz zentralen Aspekt, nämlich der von Stabilität. Also ein Bündnis, das sich jetzt hier findet mit einer parlamentarischen Mehrheit, muss vor allen Dingen den Anspruch haben, stabil eine Legislaturperiode hinweg und möglichst geräuscharm miteinander arbeiten zu können. An dieser Idee haben Grüne und CDU wechselseitig zueinander große Vorbehalte angemeldet und umgekehrt haben alle bisherigen Partner signalisiert, dass sie sich das aber miteinander sehr gut vorstellen können. Insofern rechne auch ich damit, dass man alles unternehmen wird, um dieses Bündnis fortzusetzen. Meines Erachtens sehr spannend ist tatsächlich die offene Frage für heute Abend. Bleibt die SPD vor den Grünen? Wird es ein Patt? Können die Grünen noch mal vorbeiziehen? Da werden wir über den Abend die Zahlen beobachten müssen. Das könnte diese Frage wirklich noch mal berühren. Und ich habe es ja ganz am Anfang unserer Sendung schon gesagt, nach den allerersten Zahlen. Ich denke doch, auch die Debatte wird davon geprägt sein, wenn wir auch mal vergleichen, etwa mit der Bundestagswahl 2021 oder anderen Ergebnissen, dass der Abstand der CDU vorne doch deutlich ist. Und das wird auf jeden Fall nicht leicht sein für die bisherigen Koalitionäre, dieses Bündnis jetzt auch zu verteidigen gegen einen so starken CDU-Wahlsieg.
Also die einzige Option, die noch bliebe, wenn die FDP es eben doch noch reinschafft, dass Giffey dann eben den Sprung als Zweitplatzierte mit der FDP macht zur CDU hin. Das wäre noch sozusagen diese kleine Option, die es außer, was ich im Moment eben auch sehe, dann grün, rot, rot oder rot-grün.
Wobei nach den jetzigen Zahlen wahrscheinlich sogar die klassische alte große Koalition, also CDU, SPD, dann natürlich auch in dieser Reihenfolge reichen würde. Dafür ist die FDP wahrscheinlich gar nicht nötig. Aber ich bringe mal ein anderes Modell nochmal hier auf den Tisch und an unseren Tisch, das ja viel diskutiert wurde, auch mit Blick auf die letzte Bundestagswahl, wo ja viele erwartet hatten, das wird das Ergebnis. Ich sage schon mal das Stichwort Schwarz-Grün, aber jetzt unterbreche ich mich selbst nochmal, weil ich nämlich gerade erfahre, Infratest DIMAP hat eine neue Hochrechnung und die hat Volker Fintheimer für uns.
Ja, und die spannende Frage, die hier schon die ganze Zeit angesprochen wurde, wer macht das Rennen zwischen SPD und Grünen? Die scheint sich im Moment von der Tendenz her abzuzeichnen. Danach liegen nämlich die Grünen mit 18,5% der Stimmen leicht vor der SPD, die jetzt in dieser zweiten Hochrechnung nur noch auf 18,3% der Stimmen kommen. Sollte sich für den Abend verstetigen, dann könnte das sein, dass die Grünen tatsächlich zur zweitstärksten Partei in Berlin werden. Die Ergebnisse nochmal im Einzelnen. SPD bei 18,3%, Verluste von 3,1 Prozentpunkten, Grüne jetzt bei 18,5, auch leichte Verluste von 0,4 Prozentpunkten, die Union gerade bei 27,4, immer noch Hinzugewinne von 9,4 Prozentpunkten, die Linke stabil bei 12,6, auch die AfD stabil bei 9% der Stimmen, die FDP weiterhin draußen bei Infratest DIMAP mit 4,6% der Stimmen und was unsere Koalitionsarithmetik angeht, hat sich nichts verändert, die bestehende Koalition käme auf 85 Sitze, eine stabile Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus, aber es wären natürlich auch noch Koalitionen von SPD, CDU oder auch Grünen und CDU möglich.
Das also die Zahlen der zweiten Hochrechnung zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Gerade wenn jetzt die Grünen vor der SPD liegen sollen und wir haben Kevin Kühnert, den SPD-Generalsekretär, gehört, der sich das ganz schwer nur vorstellen kann, dass Franziska Giffey dann zurück ins Glied oder wo auch immer hin muss, wird vielleicht dieses Stichwort, das ich gerade genannt habe, Schwarz-Grün Schwarz-Grün nochmal beflügeln. Und ich möchte mal zitieren an dieser Stelle, was ich in der FAZ lesen konnte. Claudius Seidel, der da geschrieben hat, Jarasch und Wegner, also die Spitzenkandidaten von Grünen und CDU, das wäre der historische Kompromiss zwischen Alt- und Neu-Berlin.
Ja, aber nicht realistisch. Ja, also ich glaube, das ist dieser Anlauf und vor allem die Stabilität. Sie haben es ja gerade genannt, dass so eine Koalition halten wird, würde ich ganz, ganz stark in Zweifel ziehen.
Wie sehen Sie das, Julia Reuschbach?
Ja, ich habe es ja im Grunde selbst aufgebracht. Ich glaube auch, da sind die Hürden extrem hoch, bei beiden Landesverbänden sich das vorzustellen. Wir haben ja im Wahlkampf hier in Berlin, wer den Wahlkampf beobachtet hat, doch auch immer wieder gedacht, es gibt so Annäherungsversuche zwischen Bettina Jarasch und Kai Wegner. Dann hat man meines Erachtens ein Stück weit vielleicht auch ohne Not die Koalition sehr frühzeitig dann doch irgendwie ausgeschlossen oder als extrem unwahrscheinlich deklariert. Sicherlich auch, um die eigenen Leute noch mal stärker zu mobilisieren, hat aber damit natürlich so ein bisschen eine Situation geschaffen, die jetzt ausgerechnet heute Abend sich schwierig erweisen könnte. Und ich würde auch sagen, also wir haben am Anfang schon gesagt, was ist das für ein Abend für die SPD? Und nicht nur, dass man an zweiter Stelle landet, wirklich sogar dritte Stelle, das wirft natürlich Fragen auf. Danach kann man tatsächlich noch daran festhalten, dass dann auch Franziska Giffey dieses Bündnis führt. Ich würde sagen, aus Sicht der Grünen, wenn man auch mal an die 2021er Wahl denkt, wo Bettina Jarasch lange vor Franziska Giffey lag und sich im Laufe des Abends erst die Zahlen gedreht haben, dann würde man jetzt umgekehrt natürlich genauso diesen Anspruch formulieren.
Tja, aber ob die SPD da mitmacht, ist natürlich eine Frage. Und eine andere Frage, das ist eine Frage, die sich vielleicht in der Stadtgesellschaft eher entscheiden sollte als in SPD-Parteigremien. Ist es vielleicht auch gesund und gut, wenn eine Partei, die so lange in führender Position regiert, aber eben auch mitregiert, wie gesagt, seit der Wiedervereinigung, ununterbrochen, dass eine solche Partei, namentlich die SPD, vielleicht auch wirklich mal die Oppositionspause braucht? Ist das vielleicht einfach das relativ simple Signal an einem solchen Wahlabend mit diesem Ergebnis?
Sie sehen uns beide denkend und ein bisschen schweigend. Das ist im Radio immer schlecht.
Ich bin in einer komfortablen Situation, dass ich diese Frage nur stellen muss.
Ich glaube, ich würde da jetzt von der anderen Seite her argumentieren. Also nicht von der SPD her, dass die mal in Rente gehen soll, zumindest für 4 Jahre, sondern einfach, was braucht die Stadt? Was sind die dringenden Fragen? Und ich denke, von der Wohnungspolitik über die Verkehrswende, es sind Verwaltung ohnehin, es sind so dringende Fragen, wo wir stabil sehr schnell Entscheidungen treffen müssen, wo wir gar nicht mehr die Zeit haben, hier lange sich gegenseitig wieder Vorwürfe zu machen und sich zu zermahlen, weil die Klüfte zu groß sind. Wir müssen Entscheidungen treffen und die müssen schnell passieren. Und von daher kann ich mir egal, ob SPD jetzt in Rente geht, das wäre vielleicht für die SPD gut, aber in dem Fall würde ich sagen, wir brauchen eine stabile Regierungsmehrheit und da sehe ich nur die SPD mit dabei.
Wenn ich ergänzen darf, dann ohne mir das jetzt zu vorschnell zu eigen zu machen, aber wenn man auf die Zahlen schaut, die hier so nebenher alle durchlaufen, dann sehen wir zum Beispiel für die CDU heute Abend, dass sie herbe Verluste bei der Frage hat, wer hat die CDU eigentlich gewählt, weil er die Partei wählen wollte, minus 13 Punkte, plus 17 allerdings bei der Frage, haben sie CDU gewählt aus Unzufriedenheit über die anderen. Und das würde ich sagen, ist doch vielleicht auch, könnte man zumindest so formulieren, ein Argument dafür, nicht unbedingt zu sagen, die SPD muss in Rente oder sie muss jetzt mal in Opposition und Erneuerung und all die Begriffe, die damit stets verbunden sind, sondern sie muss vor allen Dingen bessere Politik machen. Sie muss die Zufriedenheitswerte steigern mit den politischen Lösungen, die sie anbietet. Und da ist Stabilität sicherlich ein wichtiger Faktor.
Mhm. Und ich glaube, dass klar ist, jetzt hat die Stunde das Glöcklein geschlagen. Sie haben jetzt noch 3 Jahre Zeit. Wenn Sie das dann nicht schaffen, ja, das ist wirklich sozusagen die letzte Chance für die SPD, dann muss sie mindestens für 8 Jahre in Rente.
Das ist interessant. Also es geht jetzt natürlich stark in Richtung SPD. Es ist ja eine Koalition aus 3 Parteien. Ich finde, das ist wirklich faszinierend an diesem Wahlabend. Es ist jetzt kurz vor 19 Uhr. Wir müssen eigentlich an dieser Stelle konstatieren, ob Kai Wegner, der CDU-Spitzenkandidat, regierender Bürgermeisterin wird, ob es Franziska Giffey bleibt oder ob es möglicherweise Bettina Jarasch wird, ist eigentlich, es ist offen, komplett offen, oder?
Ja, die Politikwissenschaftlerin würde jetzt mal so ein bisschen zurückblickend auf die letzten Wochen sagen, nach der Wahl oder am Wahlabend wird es eigentlich erst richtig interessant. Aber in der Tat, das ist ein spannendes Ergebnis, das Berlin hier heute Abend zusammengestellt hat. Wir sind noch lange nicht am Ende, wenn man überlegt, was wir für Bewegungen auch bei anderen Landtagswahlen der Vergangenheit gesehen haben, auch für die FDP beispielsweise. Insofern ein spannender und noch stundenreicher Wahlabend.
Ja, und bei den Verhandlungen, ich denke an die Bundestagswahl 2017, wo die FDP dann kurz eigentlich eine Minute vor 12 dann ausgestiegen ist. Also von daher kann ja noch ganz viel jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Ich hoffe nur, es geht schnell und wir gehen geradeaus auf die Lösung der drängenden Probleme zu.
Andres Pfeil sagt das hier, Filmemacher und Regisseur im Deutschlandfunk Kultur Wahlstudio. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute Abend. Und Dankeschön auch Julia Reuschenbach von der FU Berlin.